Wir lesen jetzt aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs von Vers 3 bis Vers 14, Seite 238. Von den Lebenskräften einer Gemeinde. So beginnt Paulus hier in diesem Brief an die Kolosser. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, also jetzt wissen Sie, dass das der Evangelist und Gemeindegründer war, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist. Paulus sagt, das können Sie mal beobachten, nie, der ist mein Untergebener. Er sagt, das ist mein Mitbruder und ein Knecht Jesu. So ist die richtige Benennung. Der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Jetzt sagt er nicht zu viel Erfolg und zu imposantem Wirken, er sagt zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Vom Altertum kennen wir noch die sieben Weltwunder? Kriegen Sie es zusammen? Ja, natürlich Pyramiden in Gizeh, die hängenden Gärten der Semiramis, der Artemis-Tempel von Ephesus, dann schwieriger der Koloss von Rhodos, der Leuchtturm von Alexandria und, ja, Paulus sagt, noch größeres Weltwunder. Noch größeres Weltwunder als diese technischen Glanzleistungen ist eine Gemeinde. Ja, wie? Sie wissen das am besten, wenn Sie in einer gottlosen Umgebung wohnen. Viele von Ihnen kommen aus Orten und sagen, bei uns ist kein Leben, kein geistliches Leben. Wie kann man Gemeinde machen? Wie kann man Gemeinde lebendig machen? Da können Sie es mit allem probieren. Sie schaffen es nicht. Natürlich schaffen wir alle, wir laden ja auch Leute ein. Jetzt gehen wir die Gemeinde selber mit dem Gemeindebrief in die Häuser und wir setzen Veranstaltungen an und wir laden ein und wir bemühen uns und wir bereiten uns vor. Aber wir können Gemeinde nicht machen, das Problem. Wir können nur, wo Gemeinde da ist, ein wenig ordnen, ein wenig uns bemühen und einsetzen. Wenn Sie gleichgültige, gottlose Menschen haben, probieren Sie es doch mal, machen Sie mal Gemeinde. Das ist ja die Krise von Europa, unserem gottlosen Europa. Wir merken auf einmal, das wird immer weniger mit der Gemeinde. Da ist eine Auszehrung da. Es gibt kein Wachsen mehr. Wird heute als Rezept angeboten, wenn wir ein wenig mehr in den Formen uns verändern. Ja, wissen Sie, ist auch nur wieder die Kostümierung. also einen witzigen Moderator vorne hin oder eine Band oder irgendwas, ein wenig verändern oder ein wenig die Welt nachmachen, die Leute und ihr Denken, eine Disco einrichten, dann kommen die Leute, aber es ist keine Gemeinde. Wie kann ich eine Gemeinde überhaupt gründen? Wie geht das, dass eine Gemeinde entsteht? Wie kann man das machen? Jetzt haben wir ja in unserem Jahrhundert Berichte, eine ganze Masse. In Nepal gab es vor 50 Jahren keine Christengemeinde. 100.000 sammeln sich heute Morgen. Wie ist das gegangen? Da war kein Geld nötig, da war kein Plan, da war nichts strukturiert. Oder wie viele Gemeinden sind in China entstanden, ohne dass Menschen planend tätig waren? Oder wenn Sie nach Kirgisien schauen, oder Zentralasien überhaupt, wenn Sie an die Indianerstämme Südamerikas denken, gut, da hatten Sie einige Missionare bemüht, aber die erzählen immer und sagen, das kam ganz plötzlich, ganz unerwartet und wir waren eigentlich wie dabei gestanden. Wie geht denn das? Ja, wie in den Tagen der Apostel, dass Gott wirkt. Dass Gott wirkt und Gott schafft. Und Gott seine Gemeinde baut. Das ist ein Wunder. Ein Weltwunder, dass es überhaupt dazu kommt, dass Gemeinde sich sammelt, dass es Gemeinde gibt. Wir nehmen das ganz selbstverständlich. Ich habe heute vier Punkte. Der erste Punkt, das steht allein in Gottes Macht. Ob Gemeinde entsteht, ob Gemeinde zum Leben, aber es steht allein in Gottes Macht. Ja, jetzt sagen wir, dann kann ich ja überhaupt nichts machen. Dann kann ich ja bloß die Hände in den Schoß legen. Nein, stopp. Wir können was machen. Das, was der Apostel auch gemacht hat. Im Gebet ringen um Erweckung, um Erneuerung und dass Gemeinde wird. In diesem Brief wird erzählt, wie ein Paulus betet, betet. Wissen Sie das noch in Ihrem Leben, dass Sie mit Beten einen ganz weiten Aktionsradius haben? Ohne Gebet ist die Aktionsradius bei allen schönen Sprüchen, die Sie machen, ganz stark eingeschränkt. Sie können auch noch was machen. Sie können einen Briefkasten, Post holen, Sie können Auto fahren. Aber die geistlichen Wirkungen sind alle abgeschnitten. Ohne Gebet läuft nichts mehr. Weil Gott allein der Urheber des Lebens der Gemeinde ist. Jetzt fragen Sie, warum bei uns in Europa Gemeinden absterben. Weil wir nicht darum bitten, wenn wir nicht darum ringen, Gott allein kann es tun. Bei der Gemeinde in Kolosse gab es schreckliche Missstände. Wir werden in den nächsten Predigten draufkommen. Ganz schreckliche Kompromisse gemacht mit der Esoterik. Furchtbar viel falsche Ordnungen haben die eingeführt. Elemente und wurden verehrt und Gesetze und Feiertage und Ordnungen. Und dann haben sie noch Gesetze noch daneben aus dem Judentum, eigentlich ganz verrückte Mixerei der Religionsmischmasch und den Leuten auf den Hals gelegt. Der Paulus fängt aber in der Gemeinde nicht zuerst mit Schimpfen an, das wäre ja nötig gewesen, das macht er im Kapitel 2, sondern er fängt an und sagt, aber ich möchte das Wunder festhalten, dass es überhaupt in diesem gottlosen Kolosse zu dem Wunder kam, dass Gott eine Gemeinde zusammengerufen hat und gegründet hat. Wenn ich das immer sehe, das durchfährt mich immer, da bin ich, Sie wissen, das packt mich immer, wenn ich die Nahtstelle merke, dass Gott sichtbar in unserer Welt handelt. Die letzten Wochen, wie ich das gesehen habe, was Gott durch die Mitarbeiter im Waldheim hier geschenkt hat in unserer Gemeinde. Wir haben nur freuen können an jedem Einzelnen, von der Küche bis zum Gruppenleiter und dann auf dem Zeltlager und hat mich in den Hauskreis eingeladen. Ich kenne ja den Wilden Westen, da bin ich groß geworden. Aber das bewegt mich durch und durch. Da könnte ich losheulen, wenn ich das sehe. Da ist ein Kreis und da sitzen sie über den Dächern von Stuttgart und lesen miteinander in der Bibel und beten. Dass es das gibt. Ich bin doch in diesen Häusern im Stuttgarter Westen Trepp auf, Trepp abgelaufen, habe zum Jugendkreis eingeladen. Und da sitzen sie nun, die Ergotherapeutin und der Banker und ein Bauingenieur und die Narkoseschwester vom Katrinenhospital und das Gemeinde da. Das ist ja eine Wirklichkeit, das kann ich nicht, ja, ich habe das gar nicht gewusst. obwohl die vielleicht hier alle jetzt heute im Gottesdienst sitzen. Gemeinde ist so ein großes Wunder, dass Gott da Menschen zusammenfügt. Und auf der anderen Seite erleben wir, da klingeln Glocken, es versammelt sich keine Gemeinde. Da ist noch Geld auf den Konten, aber es geschieht nichts mehr. Da tut Gott etwas durch Menschen hindurch. Und was ist denn das? Gemeinde gibt's immer nur. Das ist ein ganz stark kirchenkritischer Satz, dass Sie wissen, wie böse der klingt. Muss ich es richtig sagen? Gemeinde gibt es nur, wo einzelne Menschen mit Christus im Glauben verbunden sind, wo sie im Vertrauen mit Jesus handeln und leben, wo sie sein Wort hören, wo sie beten, wo das nicht mehr da ist, gibt es keine Gemeinde und keine Kirche mehr, auch wenn man alle Namen und Ordnungen alles noch hochhält. Gemeinde lebt aus der persönlichen Verbindung der einzelnen Glieder und die treibt es wieder zusammen. Die brauchen einander. Also, da steht's doch da. Ich habe von eurem Glauben gehört. Was ist Glauben? Das ist nicht, dass man Sätze für wahr hält, sondern dass man mit Christus verbunden ist. Glaube ist eine Lebensschnur. So wie die Astronauten im Weltall, die so eine Nabelschnur haben, wo sie mit dem Versorgungszentrum da oben in der Raumkapsel verbunden sind. Glauben ist die Lebensverbindung mit Christus. Haben Sie die Lebensverbindung? Das ist Gemeinde da. Und dann gehört noch dazu die tätige Liebe, Glaube ohne tätige Liebe, der irgendwo drängt, ich möchte den Menschen die erfahrene Liebe Gottes weitergeben. Dieser Glaube wäre tot. Und dann noch die Hoffnung, die Perspektive, die man hat. Ja, ich habe Zukunft und Mut und Freude. Ich gehöre nicht zu den Miesmachern, sondern ich weiß, dass Gott eine große Planung erlaubt. Ich darf mein Leben in die Zukunft, ihr jungen Leute, das Leben ist nicht so, wie euch die anderen immer erzählen. Geht fröhlich vorwärts an der Hand eures Herrn, ihr habt eine Zukunft. Das Gemeinde. Jeder, der hineinkommt, spürt etwas von diesem Glauben, von der Liebe und von der Hoffnung. Also steht allein in Gottes Macht, solch eine Gemeinde ins Leben zu rufen. Zweiter Punkt. Was ist das Wichtigste beim Gemeindebau? Was ist das Wichtigste beim Gemeindebau? Man kann heute keine christliche Zeitschrift aufschlagen, ohne dass x Kongresse angeboten werden zum Gemeindebau. Es müsste eigentlich alles blühen. Da gibt es Bücher, schreiben auch viele Leute, die nicht mal in der Gemeinde tätig sind, über den Gemeindeaufbau. Die müssen es am besten wissen, wie bei der Kindererziehung, über den Gemeindebau. Und also das Thema unserer Tage, da werden Rezepte angegeben, was man machen muss. Ich will sie jetzt alle gar nicht aufzählen. Ganz viele Rezepte. In 3 Jahren denkt keiner mehr an die Rezepte von jetzt und dann werden wir neue erfunden. Bloß in der Bibel steht es anders. Da gibt es überhaupt kein Rezept zum Gemeindeaufbau. Die äußeren Fragen werden in der Bibel sogar sehr nebensächlich behandelt. Vielleicht können Sie sagen, die haben sich in den Häusern versammelt. Dann machen manche auch schon gleich wieder daraus eine Lehre. Wir müssen uns wieder in den Wohnungen versammeln. Das dürfen Sie in den Wohnungen. Aber die Bibel macht keine Lehre daraus. Die Gemeinde von Philippi ist am Wasser entstanden. Schrecklich, morgen kommt sicher eine Theorie, wir müssen alle ins Wasser gehen und unsere Gemeinden am Wasser bauen wie in Philippi, dann werden sie wieder wachsen. Das Äußere war doch nie das Kennzeichen, ist alles möglich. Und sogar der Musikstil, warum denn nicht mit der Band, wenn Sie junge Leute wollen? Das ist unwichtig, die nebensächlichen Dinge nicht in die Mitte rücken. Was ist? Wovon lebt eine Gemeinde? Gucken Sie in der Bibel, die Bibel sagt es, wie es ist. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ihr habt das Wort der Wahrheit gehört. Das Evangelium. Mir hat mal ein Theologe in diesen Tagen gesagt, ja glaubst du, man müsste bloß Bibel lesen, dass Gemeinde lebendiger sei? Ja, so haben wir es in Hofacker erlebt. Was Geheimnis. Und dass Sie heute Morgen einen Monolog von einem Herrn in Schwarz anhören, ist schrecklich, aber Sie hören das Wort der Wahrheit. Es ist immer nur so weit, wie er das Wort der Wahrheit austeilen kann, Gott Gemeinde erwecken. Für jeden Hauskreis die Kernfrage, schwätzen wir nur übers Wort oder empfinden wir es als ein Wort der Wahrheit, das uns zurechtweist? Das Wort ist autoritär, hat ja für uns was zu sagen. Das nehmen wir zur Kenntnis und sagen Amen dazu. Ja,
Ich will es lernen. Es ist ein Wort, das zum Gehorsam zwingt. Es ist nicht ein unverbindliches Wort, über das man hier und her reden kann. Das Wort der Wahrheit, das Evangelium, ist das Wort der Wahrheit. Jetzt hören wir das heute in einer Zeit der Bibelkritik. Ach, das wissen Sie, dass das Wort der Bibel sich über alle Einwände in den letzten Hunderten von Jahren einfach hinweggesetzt hat und wieder Gemeinde gebaut hat. Als das Wort der Wahrheit, da war eine Gemeinde, gesagt hat, dein Wort ist wahr und trüget nicht. Herr, wir erleben das und erfahren es. Das Wort, das mir hilft und dieses Wort, das mir wieder den Horizont aufreißt, durch die Dunkelheit meines Lebens sehe ich meinen Weg und ich kann ihn fröhlich gehen. Das Austeilen des Wortes Gottes ist das Kennzeichen, das Wort der Wahrheit. Also nicht bloß, dass man über irgendwelche Themen predigt, sondern ob wir die großen Zusagen, die Verheißungen Gottes wieder hören und verkündigen. Können wir es auch theoretisch natürlich vorstellen, dass 20 Leute heute reden, wäre sogar viel, viel schöner. Aber es geht immer um den Kernpunkt, dass das Wort der Wahrheit ausgeteilt wird. Das entscheidet über Leben und Sterben einer Gemeinde. Und wo das geschieht, von den Mitarbeiterkreisen und Jugendkreisen her, wo das Wort der Wahrheit auf den Freizeiten und in den Hauskreisen lebt, ja, das schafft. Und das sagt der Paulus hier, so war es bei euch in Kolossä. Es kam zum Glauben, es kam zur tätigen Liebe, es kam zur Hoffnung, weil das Wort der Wahrheit durch den Epaphras ausgeteilt wurde. Und dieses Wort schafft Frucht. Das ist eigentlich komisch, ein Wort schafft etwas. Das hat ja Jesus so eindrücklich im Gleichnis vom Samenkorn, vom vierfachen Ackerfeld beschrieben. Da wird das Samenkorn ausgesät und dann geht hundertfache Frucht auf. Das Wort Gottes wirkt das. Es hat ja gar keinen Sinn, in einer Gemeinde da uns zu fordern, ihr müsst das und das tun, sondern in Wirklichkeit ist es so schön, wo das Wort der Wahrheit ausgeteilt wird, da entstehen Taten, weil das Wort Gottes wirksam und tätig ist. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Das hat ein Mann mit Schwererziehbaren, der an Schwererziehbaren gearbeitet hat, gedichtet. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahre in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Und das ist so schön, wenn ein junger Mensch heute seine tägliche stille Zeit hat und mit dem Wort Gottes lebt, dann treibt das ihn und verändert ihn. Gestern von einem Mann gelesen, der jahrelang Sklavenhandel getrieben hat. Und dann hat er sich bekehrt und ist weiter Sklavenschiff gefahren. Und auf einmal sagt er, das kann doch nicht wahr sein. Und dann leidet er unter den Ketten. Und das war damals noch legal in England. Er war der Erste, der das gemerkt hat und gesagt hat, Schluss mit dem ganzen Zeug. Weil er wach geworden ist unterm Wort Gottes, hat er für Gerechtigkeit ein Empfinden bekommen. Eine Frucht des Wortes Gottes. In unserem Gesangbuch haben wir Liederverse. Steht immer drunter, im Losungsbücher, Arno Pötzsch, Anfang des Jahrhunderts geboren, hat eine ganz schwere Jugend gehabt, aus ganz einfachen Verhältnissen. Sein Wunsch war, Zeichenlehrer zu werden, war ein musischer Mensch, aber weil er sehr viel krank war, konnte er den Beruf nicht ergreifen, hat auch kein Geld gehabt. Und dann hat er in der Granatenfabrik gearbeitet, junger Mann im Ersten Weltkrieg. Und das war ihm leid, ich kann doch nicht Tötungsgeschosse herstellen. Und er hat sich freiwillig zur Marine gemeldet und dann kam die Revolution. Und war alles zerbrochen in Deutschland. Geld war kaputt, nichts mehr war da, hatte keine Heimat mehr. Selbstmordversuch, das Leben von Arno Pötzsch. Und dann trifft ihn ein Freund und sagt, Arno, geh mal 4 Wochen in das Heim und dann nennt er ihm eine christliche Adresse. Die brauchen in ihrer Erziehungsarbeit einen Helfer. Und Arno Pötzsch sagt, ich war so im Zweifel, ich hätte eigentlich gar nicht zu Christen gehen können. Ich habe alles abgelehnt, aber ich war so träge geworden. Ich ging hin und aus den 4 Wochen wurden 4 Jahre und es wurden die Jahre meines stärksten Werdens in, und jetzt nennt das Wort, in der Gemeinschaft von gläubigen Christen. Und er ist Christ geworden. Weil das Wort Gottes gemacht ist. Es wäre ganz schlimm, wenn einer der Leute damals mit dem Schraubenzieher oder mit dem Vorschlaghammer gekommen wäre. Manche meinen ja, so würde man Christen machen. Nein, das Wort hat einfach in der Stille ganz langsam gewirkt an diesem Arno Pötzsch. Und er wurde später ein Prediger des Wortes. Und welch wunderbare Lieder und Verse hat er uns geschenkt, weil das die Kraft der Gemeinschaft ist. Ich freue mich auch immer wieder, wenn das in unserem Gottesdienst passiert. Es ist doch nicht schlimm, wenn es mal einen Zwischenruf gibt, aber ist doch prima. Wenn auch Leute da sind, die kritisch sind und die dagegen sind, die sie empören, aber das Wort wird sie prägen, das Wort wird sie umwandeln, wird sie verändern und neu schaffen. Und die größte Evangelisation in Europa geschieht durch gläubige Gemeinden an ihrem Platz, dadurch, dass das Wort verkündigt wird, dass da Christen sind, die morgen wieder ausschwärmen in die vielen Plätze und Aufgaben. Und dass da Christus gegenwärtig ist durchs Wort der Wahrheit. Mir ist selber so gegangen bei einem Krankenbesuch. Vor der Operation habe ich noch jemanden besucht und er sagt so nett, eine Mitpatientin, ach, Sie haben gebetet, ich glaube ja auch, dass das was hilft. Ich drücke nämlich immer den Daumen. Das ist wunderbar, sehen Sie. Und an solchen Gelegenheiten, das passiert Ihnen ja dauernd, dass man sagen kann, nee, ans Daumen drücken, davon halte ich absolut, da kriegen Sie höchstens nachher einen blauen Finger. Aber das Gott da ist, dass ihr Leben in seiner Hand ruht, dass das Gott nicht gleichgültig ist, was morgen die Operateure machen, sondern dass sie ihre Sorgen bei Gott niederlegen. Das durfte ich dort im Katharinenhospital bezeugen und sie dürfen es tun. Das ist Gemeinde. Wir kommen vom Wort der Wahrheit und sind hineingestellt in eine Welt als Zeugen Gottes, um ihn zu verkünden. Was sollen wir jetzt tun? Dritter Punkt, was sollen wir jetzt tun? Also jetzt wissen Sie, wenn man so wie ich bald 30 Jahre sonntags für Sonntag, ja, war ja immer bloß predigt und sagt, wir wissen schon, was bei dir kommt. Du machst uns immer Jesus lieb. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, nichts anderes ist wichtig. Die fortwährende Umkehr, und das haben wir alle bitter nötig. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Verwurzelt sein in Christus. Ich wollte noch viel mehr in Jesus verwurzelt sein. Weil das, was von mir kommt, sowieso kein Wert hat. Aber das, was von Christus kommt, was Christus durch mich wirkt. Paulus sagt, ich bete für euch in Kolossee, dass ihr erfüllt werdet. Jetzt mit was denn? Mit der Christusfülle. Es ist keine andere Fülle als die in Christus. Es gibt auch keine andere im Christenleben. Manche suchen immer andere Füllen, Füllungen, die Fülle haben. In Christus ist die Fülle und nichts drüber hinaus, das im Kolosserbrief die Botschaft. Kein Stückchen anders, kein Stückchen daneben. Nirgendwo kann ich füllen und kann ich die Fülle finden, als in ihm. Jetzt lasst euch doch von ihm füllen. Mit was denn? Lasst euch doch füllen. Vers 9 und 10, mit der Erkenntnis seines Willens, das brauchen wir. Also ich weiß doch auch nicht, was recht ist und was gut ist in den Entscheidungen meines Lebens. Ihr jungen Leute, ihr müsst doch Entscheidungen fällen im Leben. Ich wünsche euch, dass euch Christus die Erkenntnis seines Willens gibt. Da muss man ja erleuchtet sein, dazu. Dass man in den Entscheidungen des täglichen Lebens, ihr Mütter, wenn ihr mit Kindern umgeht, was ist richtig, wie handle ich richtig? Herr, gib mir die Erkenntnis deines Willens. Ich will doch nicht von meinem eigenen Denken herkommen. Ich will erfüllt sein von deinem Willen. Christus soll in uns regieren. Mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht, da müssen wir noch viel lernen. Die fleischliche, uns angeborene Weisheit, aber in einer top drauf ist auf seiner Intelligenz, die ist noch viel zu wenig. Ich will noch viel mehr geistliche Weisheit erkennen. Da braucht man Stille. Ich kann nämlich die Führung Gottes nur erkennen in der Stille, im Hören auf sein Wort. Das sind nicht die zufälligen Umstände meines Lebens, wo Gott mich führt. Sondern Herr, ich will doch wissen, wo ist das, wo du mich führst? Also was ist jetzt dran? Herr, ich will still werden, ich will lernen von dir. Viele von Ihnen sind auch sehr liebenswürdig und Sie wollen für Gott alles einsetzen und drangeben. Aber es führt oft auch zu Verkrampfungen, zu viel falschem Aktionismus. Deshalb ist jetzt so wichtig, dass ich höre und sage, Herr, ich will doch nur dir gefallen. Ich habe ein wenig Sorge, viele von ihnen leben fast zwangsweise, so ich möchte den Menschen gefallen, und sie leben demonstrativ, ich möchte meinen Nachbarn imponieren oder ich möchte meiner Umgebung imponieren, ich möchte mein Christsein zeigen. Leben Sie doch nicht so verkrampft. Leben Sie so, dass Sie Gott gefallen, ja, es würdig. Leben Sie dem Herrn zum Gefallen. Wissen Sie, dass das gerade das ist, was in unserer Welt vielleicht die anderen anzieht? Gehen Sie raus aus der Verkrampfung, leben Sie in der Freude Ihres Herrn Jesus, der Sie lieb hat. Leben Sie, so wächst Gemeinde, so geht sie weiter mit Menschen. Für die, die ein bisschen mehr mit diesen Fragen gegenwärtig vertraut sind, merke immer, dass da unterschieden wird zwischen dem Dienst, den ich nach außen tue, und meiner Gebetsstille. Und ich halte diese Trennung für völlig töricht. Da wird aus der Gebetsstille plötzlich eine formelle Andacht mit allen weihevollen Bezügen und mit allen Ordnungen. Und da sitzt man sich dann möglichst noch im Chor eines Kirchengemäuers nieder und sagt, das ist jetzt unsere Andacht und dann gehen wir in die Welt. Nein, wir sind doch in der Welt. Sie leben doch draußen in Ihrem Beruf. Und dort möchte ich meinem Herrn gefallen. Ich will meinen Gott anbeten. Ich bete doch nicht nur im Lobpreis, eine halbe Stunde in einer kirchlichen Versammlung. Mein ganzes Leben soll ein Lobpreis Gottes sein. Ich will ihm dienen, solange ich lebe, mit meinen Gliedmaßen, mit allem, was ich habe und was ich tue. Meinem Herrn dienen, und dann wird der Herr schon sehen, wie er daraus Frucht schafft, wie er Frucht wachsen lässt. So war es in Kolossä. Menschen, die mit Christus lebten, und das wurde ein Zeugnis für die Welt. Und noch der letzte Punkt, die ungeahnten Chancen einer Gemeinde. Die ungeahnten Chancen. Die Gemeinde von Kolosse lebte in einer gottlosen Umgebung. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für eine Religionsvermischerei damals war im Vorderen Orient, im Hellenismus. Es waren ganz wilde Erlebnisreligionen. Aber er hat gesagt, müssen wir auch Erlebnisreligion machen. Nein, er hat gesagt, lasst uns Christus verkündigen. Aber sagt, erkennt eure Chance. Was ist eure Chance? Nicht aufregen, hier und rennen wir da auf dem Trittbrett mit. Sondern er redet von der großen, wunderbaren Sache, dass wir gestärkt werden mit aller Kraft, zu aller Geduld und Langmut. Gemeinde lebte immer die große Ewigkeit. So hat sich nie irritieren lassen, auch von Zeiten der Verfolgung, von Zeiten des Widerstandes. Wir werden gestärkt, geduldig und langmütig zu sein, den großen Atem zu haben. Ich traf einen großen Prediger, der hat gesagt, bei uns ist gerade mau mit der Jugendarbeit, aber wir machen Kinderarbeit. Sag, mach doch weiter. Benütze die Chance, die dir Gott gibt und fröhlich weiter. Freu dich, wenn dir Gott eine Türe auftut. Das ist ein Wunder von ihm, in Geduld und Langmut. Er wird uns immer genug Aufgaben stellen. Und dann wisst doch, dass ihr berufen seid, dass ihr tüchtig geworden seid, tüchtig gemacht, tüchtig. Ihr seid tüchtige Leute. Warum seid ihr tüchtig? Ja, ich bin ein Kerl, ne? Nein. Gott hat euch tüchtig gemacht zum Erbteil der Heiligen, nämlich Gott hat euch tüchtig gemacht. So wie diese jungen Leute vom Hauskreis, die mich da in den Ferien so gefreut haben, die Waldtag-Mitarbeiter oder wo das war. Gott hat uns tüchtig gemacht, weil er uns errettet hat aus dem Machtbereich der Finsternis, haben sie herausgeholt. Es gefällt mir immer so beim Luthers Morgensegen, wenn wir da ganz demütig beten, Herr, bewahre mich davor, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Keiner von uns ist davor gewappnet, dass der böse Feind ihn nicht zu Fall bringt. Täglich, vielfach. Da sind wir so klein und so schwach. Herr, du hast uns aus dem Machtbereich der Finsternis herausgeholt. Ich möchte alle bitten, die in ihrem Leben kämpfen, sagen, ich habe schlimme Fantasien in meinem Kopf oder ich kämpfe gegen den Geiz in meinem Leben. Sie müssen einmal aus dem Machtbereich der Finsternis heraustreten. Das ist Bekenntnis in der Gegenwart Jesu und sagen, Herr, es ist mir leid, ich will Sünde loslegen. Und dann, ich will heraustreten und dir dienen. Wir sind tüchtig gemacht. Eine Gemeinde ist von Gott tüchtig gemacht zum Dienst. Ich bin kein Stinkstiefel, sondern durch die Vergebung Jesu ein heiliges Werkzeug Gottes. Darum gibt es Gemeinde in der Welt, das ist ein ganz großes Weltwunder, dass es Gemeinde gibt und dass Gott in diesen Tagen auch in unserem Land, in unserer Stadt wieder viel schaffen will, durch sie. Wir sind ja im Frühjahr auf den Hügel von Kolosse gegangen, das wusste ich nicht, dass es ein Schutthügel ist. Wissen Sie warum? Alle aufpassen, alle, die in die Türkei reisen wollen. Da war im Jahre 60, also gerade kurz drauf nach dieser Zeit, ein schreckliches Erdbeben. Und seitdem ist Kolosse verschüttet, nicht mehr ausgegraben. Da gehen sie oben auf den Scherben und das berührt sie schon. Da war einmal eine Gemeinde, ach ja, so geht's auch. Das vergeht alles, was uns heute beschäftigt. Die Zeit, die Politik, die Wirtschaft, die Wahlen oder was da uns gerade erregt. Das Autorennen von Monza und ihr Berufssachen, ihr Leben wird zerrinnen. Aber das wird wichtig sein, ob Gemeinde da war, Gemeinde Gottes, die Gott gemacht hat, ob er uns tüchtig gemacht hat, dass wir die Erlösung haben, die Vergebung, dass Gott uns gebrauchen kann zum Bau seines Reiches, dass wir ihm dienen mit der Hingabe unseres Lebens. Amen.